ARD Sounds.
Der Generalbundesanwalt hat gegen einen Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren gestartet. Das ist gegen geheimdienstliche Agententätigkeit gerichtet und gegen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.
Innenminister Dobrindt berichtet hier über einen Tatverdächtigen, der bei Berlin Waffen für einen möglichen Anschlag versteckt haben soll.
Hinter dem Waffendepot vermuten die Ermittler russische Geheimdienste.
Israel treibt seine Siedlungspolitik im Westjordanland voran und erntet dafür scharfe Kritik aus dem Westen.
Außerdem gibt es neue Berichte über Siedlergewalt in dem Palästinensergebiet. Hallo, ich bin Laura Janka aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 21. August um 16.30 Uhr. Heute Vormittag kam diese Nachricht rein. Ermittler haben in Berlin ein geheimes Waffendepot entdeckt und sie gehen davon aus, dass Russland dahinter steckt. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Was hat es denn mit diesem Depot auf sich?
Na, das wurde schon vor längerer Zeit entdeckt, nämlich vor knapp einem Jahr im Oktober 2025. Bekannt war das bisher nicht. Es gab aber Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die haben sie heute veröffentlicht und im Laufe des Tages hat Innenminister Dobrindt das Ganze auch bestätigt. Dieses Depot befand sich in einem Waldgebiet an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Berlin, also so im Speckgürtel der Hauptstadt. Und das Versteck, so heißt es, war professionell angelegt und darin wurden dann auch zwei scharfe Handfeuerwaffen plus Munition gefunden. Die wurden unbrauchbar gemacht und das Versteck dann überwacht, mit dem Ziel, jemanden zu überführen. Aufgetaucht ist dann allerdings niemand.
Du hast es eben schon erwähnt, Innenminister Dobrindt hat sich heute bereits dazu geäußert. Am Anfang unserer Folge haben wir ihn auch kurz dazu gehört. Und er hat bestätigt, dass es im Zusammenhang mit dem Waffenlager einen Tatverdächtigen gibt.
Ja, der wurde auch schon vor längerer Zeit in Rumänien festgenommen und befindet sich dort in Haft. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ihn wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Mann steht im Verdacht, die Waffen in dem Depot versteckt zu haben. Wir hören mal rein, was der Innenminister noch über diesen Verdächtigen gesagt hat.
Ist es ein Low-Level-Agent? Ja, so wird er von uns eingestuft. Hat er Aufträge für Anschläge? Hat er Anschlagsplanungen? Ja, davon gehen wir aus. Also diese Waffen, die gefunden worden sind, auch die Munition, die ist sicherlich vorgesehen gewesen, um Anschlagsplanungen durchzuführen. Davon gehen wir auch aus, weil an anderer Stelle, eben in einem Zusammenhang mit einer Thematik in Rumänien, man auch von Anschlagsplanungen ausgehen muss.
Hat Dobrindt denn auch was dazu gesagt, in wessen Auftrag dieser Tatverdächtige arbeiten soll, wer also letztlich dahinter steckt? Wir haben ja eingangs schon anklingen lassen, dass Russland dabei eine Rolle spielen könnte.
Ja, Russland hat Dobrindt selbst jetzt nicht namentlich genannt und er hat sich generell ja auch sehr vorsichtig dazu geäußert. Er hat allgemein von fremden Mächten gesprochen und dass man nicht ausschließen könne, dass die an diesem Fall beteiligt sein könnten. Den Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zufolge gehen die Ermittler aber sehr wohl von einem Zusammenhang mit Russland aus. Demnach liegen dem Verfassungsschutz wohl Hinweise vor, dass es sich bei dem Versteck um ein geheimes Depot russischer Geheimdienste handelt. Und die Waffen darin sollen eben für Agenten hinterlegt worden sein, und zwar gezielt für mögliche Anschläge in Deutschland. Und das lassen wir uns einmal kurz von unserem Kollegen vom WDR Florian Flade einordnen.
Na, man muss sagen, die Sicherheitsbehörden warnen seit einiger Zeit schon, insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass Russland bereit ist, in diesem sogenannten hybriden Krieg, in dieser Grauzone zwischen Frieden und Krieg zu eskalieren und dass eine erhöhte Gefährdung besteht, unter anderem für Vertreter der Rüstungsindustrie, aber auch für russische und ukrainische Aktivisten, die in Deutschland leben, und dass man von Seiten der Sicherheitsbehörden damit rechnet, dass es auch Attentate gibt. Das wurde in den vergangenen Monaten immer wieder artikuliert.
So ein möglicher Anschlag hätte ja auch die mit Sprengstoff bestückte Drohne sein können, die am Leipziger Flughafen gefunden wurde.
Genau, da wissen wir natürlich auch nicht gesichert, wer dahinter steckt. Aber auch in dem Fall haben Experten ja immer wieder die Vermutung geäußert, dass die Drohne aufs Konto Russlands gehen dürfte. Jetzt dann noch dieses mutmaßlich russische Waffendepot, auch wenn der tatsächliche Fund ja schon länger her ist. Aber da hat man ja dann ja doch das Gefühl, dass so ein mögliches Szenario eines russischen Anschlags auf Deutschland näher rückt. Wir hören nochmal Florian Flade, der die Funde einschätzt, auch mit Blick auf die Bundesregierung.
Die Bundesregierung ist noch recht zögerlich in ihrer Analyse dieser Funde. Bei den Sicherheitsbehörden jedoch geht man davon aus, dass man es mit einer Eskalation zu tun hat, hinter denen Russland steckt, mit einem weit verzweigten Netz von hauptamtlichen Spionen, Geheimdienstlern, aber auch angeworbenen sogenannten Wegwerfagenten. Was klar ist, ist, wir haben eine neue Lage in diesem Jahr. Wir sehen zunehmend Fälle, die zutiefst beunruhigend sind. Der Kanzler war ja noch im Urlaub, aber er wird es in der nächsten Woche sich eventuell ja auch dazu äußern wollen, auch zu dem Vorfall in Leipzig.
Auf eine Stellungnahme von Kanzler Merz warten wir also noch. Aber was ist mit Russland? Hat da irgendjemand was dazu gesagt?
Na, da haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung bei der russischen Botschaft angefragt, aber keine Antwort erhalten. In der Vergangenheit wurden Vorwürfe zurückgewiesen und von russischer Seite dabei von Verschwörung gesprochen. Hybridangriffe auf Deutschland gäbe es nicht, so die immer wiederkehrende Aussage aus Moskau.
Dann wechseln wir jetzt das Thema. Israel baut und plant tausende neue Wohnungen im besetzten Westjordanland. Das ist völkerrechtswidrig und stößt entsprechend immer wieder auf massive Kritik im Ausland. So auch jetzt. Da geht es um ein Siedlungsprojekt, das die israelische Regierung schon lange vorantreibt, bekannt auch unter der Bezeichnung E1. Deutschland und andere westliche Länder haben sich dazu jetzt öffentlich positioniert und sich mit deutlichen Worten an Israel gewandt. In unserer kompakten Folge heute früh haben wir uns schon kurz mit dem Thema beschäftigt. Jetzt wollen wir uns ausführlicher damit befassen. Laura, hol uns doch noch mal kurz ab. Worum geht's da noch mal genau?
Es geht, wie du schon gesagt hast, um das sogenannte E1-Siedlungsprojekt. Das betrifft ein Gebiet östlich von Jerusalem, also mitten im Westjordanland. Geht es nach der israelischen Regierung, sollen dort mehr als 3000 Wohneinheiten entstehen. Und wenn das passiert, dann wäre das Westjordanland an dieser Stelle quasi geteilt in eine Nord- und in eine Südhälfte. Die Pläne dafür gibt es schon viele Jahre und genauso lange gibt es auch schon Kritik daran. Jetzt nimmt die aber nochmal zu, weil es eben ja immer konkreter bei der tatsächlichen Umsetzung wird. Das israelische Bauministerium hat diese Woche nämlich für einen Teil dieser Wohnungen die Ausschreibung rausgegeben.
Und wir hören Kritik dazu aus Deutschland. Wer ist noch dabei und was sagen diese Länder genau?
Es gibt eine gemeinsame Erklärung. Deutschland hat die unterschrieben, genauso wie einige europäische Partner, nämlich Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande und Norwegen und außerdem Kanada. Und darin fordern sie die israelische Regierung auf, dieses Siedlungsprojekt zu stoppen. Sie nennen das Vorgehen inakzeptabel und sagen, damit würden die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung untergraben. Außerdem wenden sich die Länder an Unternehmen, die möglicherweise erwägen, sich für den Bau zu bewerben und warnen sie davor, dass das rechtliche Folgen haben werde. Denn sie würden sich damit an schweren Verstößen gegen das Völkerrecht beteiligen.
Die 7 Länder befürchten also, dass mit diesem weiteren Siedlungsprojekt die Zwei-Staaten-Lösung noch weiter in die Ferne rückt, ja, als sie es ohnehin schon ist.
Ja, genau. Einen noch besseren Einblick kann uns da aber Jan-Christoph Kitzler bieten. Er ist langjähriger Korrespondent für Israel und kennt sich entsprechend gut in der Region aus. Im Gespräch mit Moderator Jochen Fischer hat er noch mal genau geschildert, was diese Pläne für die Zukunft der Palästinenser heißen könnten und welche Bedeutung diese Region hat, in der dieses Siedlungsprojekt vorangetrieben wird.
Es hat zwei Funktionen. Das eine ist, und es geht dabei immer darum, den palästinensischen Staat zu verhindern. Die Hauptstadt des palästinensischen Staates, die ist ja für Ost-Jerusalem vorgesehen. Und diese Siedlung, die würde sozusagen das palästinensische Gebiet im Westjordanland von Ost-Jerusalem tatsächlich abschneiden. Das heißt, es ist abschottbar, man kann da nicht mehr hin, da ist eine Reihe von Siedlungen drumherum und das ist sozusagen ein fehlender Baustein noch. Es geht aber auch darum, das Westjordanland insgesamt zu zerschneiden in zwei Teile, weil das ziemlich genau in der Mitte liegt und man könnte dann sozusagen verhindern, dass Palästinenser zum Beispiel aus dem Norden, aus Nablus in den Süden nach Hebron fahren. Das ist dann mit Straßen, die dann eingeschränkt werden, tatsächlich auch dann zu unterbinden. Da können dann Posten stehen und die Fortbewegung Bewegung von Palästinensern könnte verhindert werden. Das ist ja auch ein wichtiges Kriterium für Staatlichkeit, dass es ein geschlossenes Staatsgebiet gibt und das soll dann verhindert werden. Da gab es auch letztes Jahr, als dieses Projekt schon mal in der Planung vorgestellt wurde, auch entsprechende Aussagen von Bezalel Smotrich, das ist Israels Finanzminister, der ist zuständig auch für den Siedlungsbau, der hat gesagt, das ist sozusagen der Sargnagel für einen palästinensischen Staat und das ist das Ziel dieses Projektes.
Das ist das Ziel, der Staat soll verhindert werden, die Zwei-Staaten-Lösung. Also das ist, wenn man das überspitzt formuliert, eine absichtliche Provokation.
Das ist ein langer Plan, der wird schon seit Jahrzehnten verfolgt und das reiht sich ein in den Ausbau, auch den strategischen Ausbau von Siedlungen im Westjordanland. Es ist ja so, dass tatsächlich diese Regierung von Benjamin Netanyahu, die seit Ende 2022 im Amt, das Siedlungsprojekt so sehr vorangetrieben hat, wie noch keine vor ihr. Um die 60.000 neue Wohneinheiten wurden tatsächlich genehmigt. Es gibt neue Außenposten und Siedlungen, die tatsächlich auch nach israelischem Recht, aber nicht international, legalisiert wurden. Insgesamt 104 und die Aneignung von großen Flächen von Land, die wurde vorangebracht, vor allem durch so Farmbauer, landwirtschaftliche Außenposten, die reißen sich viel Land unter den Nagel und das geht dann eben auch einher mit der Vertreibung und mit Gewalt gegen Palästinenser. Das ist Alltag im Westjordanland, das leben wir, diese Gewaltakte durch radikale Siedler, die erleben wir jetzt fast jeden Tag.
Und Jan-Christoph Kitzler hat es gerade schon angesprochen, das Thema Siedlergewalt, das geht ja mit der israelischen Siedlungspolitik im Westjordanland einher. Auch in der gemeinsamen Erklärung zu dem Siedlungsprojekt wird das mit angeführt. Wörtlich heißt es da, ein beispielloses Ausmaß von Siedlergewalt gegen die Zivilbevölkerung. Und auch heute erreichen uns da Berichte über neue Vorfälle.
Ja, das sind Berichte von palästinensischer Seite und da geht es um gleich mehrere Vorfälle. Zum einen in der Region rund um die Stadt Hebron. Die liegt im südlichen Teil des Westjordanlandes, so 40, 50 Kilometer von Jerusalem entfernt. Dort wurden nach lokalen Angaben ein palästinensischer Jugendlicher getötet. Ein 70-Jähriger wurde außerdem verletzt. Und zuvor sollen israelische Siedler in das Dorf eingedrungen sein und die palästinensischen Bewohner sollen dann Steine auf sie geworfen haben. Und noch eine andere Geschichte aus dem Norden des Westjordanlands. Da belagern offenbar radikale israelische Siedler in einem Dorf schon länger mehrere Häuser. Und laut dem Dorfvorsteher können die Bewohner die Häuser nicht verlassen. Ihnen sollen deswegen auch schon einige Lebensmittel und Medikamente ausgehen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Laura Janka aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Danke euch fürs Zuhören.